Grüezi miteinander. Ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandte Wirklichkeitsstudien zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily. Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Mittwoch, dem 4. März 2026. Vielen herzlichen Dank. Ich bin beeindruckt aufgrund der vielen Zuschriften, die ich erhalten habe zu meinen Kommentaren mit Blick auf den Krieg im Nahen Osten. Ein Niveau, das also auf der höchsten Stufe anzusiedeln ist, auch kritische Auseinandersetzungen mit meinen Positionen. Ich habe ja versucht, mein relatives Unbehagen, das mulmige Gefühl in Worte zu fassen. Und ich bin immer noch dabei, mich da etwas zu sortieren und das möglichst präzis zu tun. In der Schweizer Ausgabe ist es mir einigermaßen gelungen. Ich nehme jetzt zum zweiten Mal hier Anlauf am frühen Morgen. Was stört mich eigentlich? Was irritiert mich in der natürlich vor allem auch Echoblase auf diese kriegerischen Vorgänge im Nahen Osten? Es sind vor allem und in erster Linie die doppelten Maßstäbe, die hier angelegt werden. Wenn Russland Grenzen überschreitet, kriegerische Aktionen lanciert, diese dann auch begründet, dann ist das der Untergang des Abendlandes und Auftakt zu einer gewaltigen Verunglimpfungsorgie, die natürlich dazu führt, dass wir ein beklemmendes Gefühl der Meinungszensur aufgedrückt bekommen. Und das ist ja mehr als nur ein Gefühl. Es sind ja auch tatsächlich Sanktionen, es sind Verbote. Es ist ein Verstoß gegen zentrale Pfeiler und Werte unserer offenen demokratischen Gesellschaft. Denn wenn du in einer Demokratie nicht mehr ungehindert, ohne Nachteile befürchten zu müssen, der Obrigkeit widersprechen kannst, und die Obrigkeit, die Regierungen in der EU, die haben sich ja extrem zum Fenster rausgelehnt, die verkünden sozusagen mullamäßig, könnte man anfügen, mullamäßig verkünden sie da Wahrheiten ex cathedra, die man zu übernehmen hat, die man zu glauben hat bezüglich des Kriegs in der Ukraine. Ja, wir sind hier sozusagen in einer Art Selbstiranisierung begriffen und ausgerechnet die, die immer wieder die westlichen Werte im Munde führen, haben eigentlich einen Auftritt wie die Ayatollahs im Nahen Osten. Und dagegen sträubt sich natürlich schon lange bei mir das Schweizer Freiheitsgehen. Wenn nun aber auf der anderen Seite, in anderen Umständen, auf einem anderen Kriegsschauplatz, die Amerikaner und die Israeli Grenzen verletzen und aus laufenden Verhandlungen heraus sogar ein Staatsoberhaupt und einen geistlichen Führer, wir sehen die Konsequenzen noch nicht, was das bedeutet, abschießen, abknallen, wie einen Schwerverbrecher, wie einen Mafiaboss, wie einen Drogenbaron in seiner Höhle, in seinem Erdloch oder in einer Vorstadt von Mexico City, ja, dann ist ohrenbetäubendes Schweigen oder gar Applaus zu hören. Und das geht einfach nicht auf. Und in dieser Grauzone zwischen westlichen Idealen, zwischen dem sogenannten Völkerrecht, wobei das ist eine schummrige Kategorie der internationalen Beziehungen, man kann mit guten Gründen argumentieren, dass es zwischen Staaten so etwas wie Völkerrecht gar nicht geben kann. Aber es gibt immerhin den Versuch, das Ideal, es gibt Institutionen, die nach dem Zweiten Weltkrieg errichtet worden sind, um dafür zu sorgen, dass da draußen einfach nicht nur die Gesetze des Dschungels und das Faustrecht herrschen, aber diese Institutionen scheitern immer wieder und sie scheitern im Moment eben auch. Und diese Zertrümmerung, dieser Auflösungsprozess, die brutale Faktizität eben des Faustrechts und dass die Mächtigen entscheiden ohne UNO. Sie pfeifen auf die UNO. Ja, die UNO hat viele Fehler. Ich finde sie auch nicht perfekt. Aber es ist immer noch das am wenigsten Schlechte, was wir haben. Und dass man da einfach rüberbrettert und rüberdonnert, während man im anderen Fall sozusagen der Empörung voll ist und im anderen eben schweigt. Diese doppelten Maßstäbe, um es hier auf den Punkt zu bringen, die irritieren mich. Aber auf der anderen Seite kann man auch sagen, was bringt dieser ganze Moralismus? Man muss den Realitäten ins Auge blicken. Es war immer so, dass zwischen den Staaten die Macht regiert hat und es gibt immer wieder Konflikte. Und diese Konflikte sind auch unausweichlich, so tragisch und schlimm sie auch immer sein mögen. Aber am Ende des Tages geht es einfach darum, ja nicht eben aufgrund von windschiefen Kriterien sich da fallweise zu empören und dann auch wieder nicht, sondern man muss sich eigentlich bemühen, vor allem wenn man nicht direkt betroffen ist, diese Konflikte, sofern man das kann, kleiner zu machen. Also mehr Realismus, weniger Moralismus, das wäre hier das Plädoyer. Und wenn wir es jetzt mal ganz wertneutral anschauen, wenn wir es nur mal analytisch betrachten, dann sehen wir einfach, dass diese Nachkriegsordnung nach dem Zweiten Weltkrieg nun wirklich in Trümmern liegt. Das hat auch damit zu tun, dass diese Weltordnung, eben diese völkerrechtliche, wobei Völkerrecht, wie gesagt, das ist auch ein Gaunerwort, diese völkerrechtliche institutionelle Ordnung, die ist ja in Schieflage geraten. Sie ist verlogen gewesen, weil sie wurde von immer mehr Staaten als einseitig westlich dominiert, ja als Herrschaftsinstrument des Westens gesehen, als Käfig, und gegen diesen Käfig lehnt man sich auf. Nicht zuletzt das russische Beispiel steht etwas für diese Sichtweise. Und jetzt aber, und das ist die neue Qualität, sind die westlichen Vormächte selber, allem voran die Amerikaner, dabei, diese in Schieflage geratene Ordnung wegzubomben, wegzufräsen. Trump sagt es ganz ausdrücklich, das Völkerrecht interessiert mich einem feuchten Kehricht. Und all diese Übereinkünfte und diese Institutionen, auch die UNO, die sind für mich irrelevant. Und das hat natürlich etwas Bedrohliches, weil man befürchtet, aha, jetzt sind wir also wirklich wieder im Raubtierdschungel, jetzt musst du dich warm anziehen. Und das stimmt, das muss man auch. Und das habe ich Ihnen hier schon oft gesagt. Diese Kriege in der Ukraine, im Iran, sie zeigen einfach in Venezuela, sie zeigen, dass eben all diese schönen, überzuckerten Friedensregelungen da, die wir glaubten, sicher in der Hand zu haben, die zerfallen jetzt. Wir leben in einer sehr unsicheren Welt. Trump und Putin haben Immanuel Kants hoffnungsfrohes Stück zum ewigen Frieden mal fürs Erste unwiderruflich vom Spielplan genommen. Und deshalb müssen sich die Kleinen fragen, wie wappnest du dich? Und die Überlebensrezepte sind einfach. Mach dir keine Feinde, lass dich nicht in fremde Kriege reinziehen, definiere deine nationalen Interessen, aber ehrlich, was sind sie wirklich? Nicht die Gutmenschlichen da, überall dabei sein wollen, gerne groß, gerne klein sein wollen. Möglichst viele Fluchtwege muss man sich offen halten, meine Damen und Herren. Nicht nur in Grand-Montana, in einem Lokalität, das im Brandfall plötzlich überall verriegelt die Notausgänge vorfindet. Auch in der Politik brauchen sie Notausgänge, brauchen sie Fluchtwege, vor allem in so einer unsicheren Welt. Und das gilt nicht nur für die Schweiz, das gilt auch für Deutschland. Deutschland ist größer als die Schweiz, aber Deutschland ist auch noch ein Kleinstaat verglichen mit diesen Leviathanen, die da draußen das Weltgeschehen bestimmen. Also der Realismus ist hier nicht einfach nur eine sozusagen geistige Fingerübung, sondern das ist wirklich eine Überlebensgrundlage. Und wenn man in diesen Moralismus sich hineinsteuert, wie man es eben macht mit Russland, ja, dann verbarrikadiert man sich Fluchtwege, dann verbaut man sich Zusammenarbeitsmöglichkeiten. Und da zeigt sich eben wieder einmal die ganze Dummheit dieser EU-Außenpolitik, die leider auch Deutschland mitgemacht hat, dass man sich hier dermaßen einseitig quasi auf die zur Kriegspartei gemacht hat gegen Russland. Und wenn man jetzt sieht, dass im Nahen Osten Krieg herrscht, dass dadurch eben auch Energielieferungen beeinträchtigt sind, dass das wiederum Auswirkungen hat auf die eigene Industrie, auf die Lebenskosten, dann müssen sie eben flexibel bleiben und dürfen sich nicht, sie können sich diese Moralistik gar nicht erlauben. Man hat übrigens auch nicht die Möglichkeiten, dem nachzuleben, ist ja gar nicht mächtig genug. Also weniger ist mehr, reden ist Silber, schweigen ist Gold. Lieber nichts sagen. Immer schön nach allen Seiten freundliche Distanz. Das ist die zentrale Erkenntnis und immer wieder bei mir der Versuch, Sie spüren das, meine Betrachtungen sind ein permanenter Revisionsprozess, auch unter Einbeziehung Ihrer Positionen. Ja, ich habe dieses Unbehagen, aber da muss man auch aufpassen, dass man nicht bezüglich Israel und Amerika den gleichen Fehler macht wie die, die jetzt die ganze Zeit auf Russland eingeprügelt haben. Es ist einfach eine Tatsache, dass eben Großmächte in Kriege einsteigen können. Und da hilft es nichts, sich zu empören und zu echauffieren. Es ist einfach eine Tatsache. Du musst einfach schauen, dass dir nichts passiert und dass du dazu beitragen kannst, wenn das möglich ist, hier zu einer Schlichtung einen, wenn auch kleinen Beitrag zu leisten. Wie Marco Rubio den Krieg rechtfertigt, das ist auch ein grosses Thema. Die Amerikaner, weil da könnte man sich jetzt lange auslassen, die Amerikaner sind jetzt händeringend dabei, irgendwelche Begründungen zu finden, warum sie eigentlich diesen Krieg machen, nachdem man ja bis vor kurzem verhandelt hat. Übrigens hat es bei viel größeren Schurken, und Khamenei war sicher einer, bei viel größeren Schurken hat es ja Gerichtsverhandlungen gegeben, Saddam Hussein und so weiter, während der andere ist einfach abgeschossen worden mit seinen Kollegen, einigen da in der Regierung, was natürlich auch die unglaublich beeindruckende Präzision dieses Bombenkrieges zeigt und die Effizienz und die militärische Leistung. Ich will es gar nicht moralisch bewerten, die militärische Leistung Israels. Und die israelische Armeeführung hat ja gesagt, wir kennen Teheran besser als Tel Aviv und Jerusalem oder mindestens so gut. Und die waren genauestens unterrichtet. Und da erstaunt natürlich auch die relative Sorglosigkeit der iranischen Staatsführung, die da einfach noch Sitzungen durchgeführt hat, während ja gleichzeitig schon eine amerikanische Droharmada aufgefahren ist. Trump hat ja immer transparent gemacht, er hat gesagt, wir verhandeln jetzt, ich möchte euch da was auch immer wegnehmen, die Atomprogramme, die ich doch eigentlich schon vor einem halben Jahr weggebombt habe, geht ja auch nicht ganz auf, da scherbelt es. Oder dann hat man gesagt, ja, die Raketen müssen da entschärft werden, weil die gebt ihr dann den Houthi, den Hisbollah und wie sie alle heißen, der Hamas, das geht auch nicht. Und jetzt kommt Rubio mit einer ganz neuen Begründung für diesen Krieg. Es habe zwar, man hat ihn gefragt, gab es eine direkte Bedrohung der Vereinigten Staaten durch Teheran? Und Rubio sagt etwas Interessantes. Er sagt, eigentlich nein. Er sagt, nein, gab es nicht, aber Israel hätte sowieso geplant, diesen Krieg zu starten, und dann hätten die Iraner zurückgeschlagen, und bei diesen Rückschlägen, bei diesen Rache- und Vergeltungsaktionen, da wären eben auch dann die Vereinigten Staaten von Amerika zuoberst auf der Visierliste gestanden. Also mussten wir das verhindern. Ein doppelter Präventivkrieg sozusagen. Also man ging eigentlich einem anderen Angriff voraus, um dann sozusagen dem zeitverzögerten Gegenangriff des anderen auf sich selber da dies zurückzuschlagen. Das sind natürlich Begründungen, die Völkerrechtler, die es gibt, die Haare zu Berge stehen lassen. Natürlich darf man sich verteidigen in Notwehr, aber nur weil ein anderer eine Waffe hat, darfst du ihn auch noch nicht erschießen. Also jetzt sozusagen in der Innenpolitik. Also Sie sehen, das hat natürlich schon starken Faustrecht-Charakter. Und selbstverständlich hat Israel, und das will ich hier gar nicht bestreiten, ein nationales Interesse, dass dieses Mullah-Regime beseitigt wird. Der Iran ist eine Bedrohung für Israel. Das muss man in aller Deutlichkeit sagen. Das haben sie auch immer wieder kundgetan. Und aus iranischer, aus Mullah-Sicht ist das vermutlich absolut indiskutabel, dass die Israelis eine Atombombe haben und sie nicht. Und sie setzen alles daran, ihre Waffenarsenale entsprechend aufzustocken, obwohl es bis jetzt ihnen noch nicht gelungen zu sein scheint, wie übrigens auch die UNO-Atombehörde behauptet. Also, dass Israel hier ein ganz klares Interesse hat, dass Israel die Nachkriegsordnung hier, die Nahostordnung anders gestalten will, das ist absolut nachvollziehbar. Die Frage ist einfach, haben die Amerikaner das gleiche Interesse? Haben wir das gleiche Interesse? Und was bedeutet das Ganze? Und das ist natürlich eine Diskussion, die auch wieder ergebnisoffen geführt werden muss. Aber in Deutschland selbstverständlich aufgrund der Geschichte ist das faktisch unmöglich, weil es ja heißt, die israelische Politik sei die Staatsraison der Bundesrepublik. Das ist ein gefährlicher Satz, es ist ein gut gemeinter, es ist ein nachvollziehbarer Satz angesichts der Geschichte. Aber ist es auch ein schlauer, ist es auch ein kluger, ist es ein vernünftiger Satz? Das würde ja bedeuten, dass jetzt die Bundesrepublik im Grunde an der Seite Israels in diesen Krieg einsteigen müsste, wenn man das ernst meint, mit der Staatsraison. Und da sind wir bereits wieder in diesem Feld des klirrenden, scherbelnden, ja eben in der Praxis dann oft auch verlogenen Moralismus irreführend. Also Marco Rubio versucht, den Krieg zu rechtfertigen, doppelte präventive Durchschlagswirkung, und der amerikanische Präsident findet jeden Tag eine neue Begründung. Seien wir gespannt, was da kommt. USA melden Zerstörung von 17 iranischen Schiffen. Hat Trump überhaupt eine Strategie? Fragen sich viele, jetzt auch, wo sich dieser Krieg ausweitet. Und Putin sei da auch in ein Dilemma gestürzt, weil er natürlich den Iranern geholfen hat. Wobei, da muss man aufpassen. Putin hat diese Mullahs nie 1:1 im Voll gerechtfertigt. Er hat einen sehr pragmatischen Ansatz gehabt. Er hat gesagt, wir werden Iran dort helfen, wo wir es legitim erachten, was sie tun, aber sicher nicht bei allem, was dort stattgefunden hat. Dann war Friedrich Merz im Weißen Haus. Er soll ja nicht so einverstanden sein mit der Politik Trumps im Nahen Osten. Wäre im Grunde gut, wenn er eine gleiche zögernde Haltung auch bezüglich der Ukraine an den Tag legt. Ich glaube, das wäre im deutschen Interesse. Frieden mit Russland ist ganz klar im deutschen Interesse, sicherlich nicht Krieg mit Russland. Dies auch vor dem Hintergrund eben auch der besprochenen wirtschaftlichen Realitäten. Aber er hat nun dem amerikanischen Präsidenten doch seine Unterstützung zugesichert, hat gesagt, nein, wir sind uns einig, diese Mullahs, das muss weggeben, das ist nicht in unserem Interesse. Aber auch da wieder, hat Europa jetzt ein Interesse bezüglich eines Regimewechsels im Iran? Da sind viele Dinge im Unklaren, und das betrüblich eben ein bisschen aus Schweizer Sicht ist natürlich, dass dieses alles etwas schwere und belastete Themen sind, da bei denen man nicht so offen und frei reden kann. Trump rühmt Merz in allem das Gegenteil von Angela. Ja, Donald Trump ist ja auch der Meister der Übertreibung. Das kann ja ihm bei manchmal dann ins Gegenteil umschlagen, wenn er seine Interessen durchkreuzt sieht. Dann in Berlin, vielleicht interessant, ist mir aufgefallen, Berliner FDP-Vize verlässt Partei und will Wahlkampf für die CDU machen. Ja, die Aussichten für die FDP sind nicht so gut, also verlassen da prominente Mitglieder die Partei, um sich da eher bei den machtnahen und regierungswahrscheinlichen CDUlern anzuschließen. Dann Wahlkampf in Baden-Württemberg, da schlägt man der AfD den Begriff Remigration um die Ohren. Ist ja auch so ein Gaunerwort, was da immer wieder behauptet wird. Remigration. Also was die AfD darunter versteht, wenn ich das richtig begreife, die sagen einfach, die Ausländer, Asylbewerber, in der Schweiz haben wir mittlerweile 235.000 Asylbewerber, mit laufenden Verfahren, vorläufig aufgenommene und zum Teil auch Sans-Papiers, eine gewaltige Zahl, sehr hoch, vermutlich noch höher. Remigration heißt einfach Ausweisung, Ausschaffung, Abschiebung, wie auch mal der frühere Kanzler Scholz sich ausgedrückt hat. Aber daraus machen sie jetzt wieder einen ideologischen Kreuzzug. Die Iran-Krise offenbart Deutschlands Abhängigkeit. Das ist interessant, die Feststellung heute in der FAZ. Eben deshalb brauchen sie viele Fluchtwege, Flexibilität. Friedrich Merz sagt in Washington, wir akzeptieren kein Abkommen, das ohne Europa verhandelt wird, zwischen Amerika und Russland. Mit anderen Worten, die EU stellt sich im Friedensprozess quer gegen die beiden Kriegsparteien, die eigentlich einen Stellvertreterkrieg austragen in der Ukraine. Das ist es ja. Aber man ist nicht bereit, in der EU diese elementare Tatsache anzuerkennen. Man bekämpft lieber Desinformation. Also ich glaube, das ist in den Augen der EU Desinformation, wenn man sagt, es ist ein Stellvertreterkrieg. Für mich ist das Desinformation, wenn man sagt, es sei kein Stellvertreterkrieg. Und das sind die verrückten Zeiten, in denen wir leben, und da muss man sich auch wehren für die Demokratie. Das geht doch nicht, dass sich da Regierungen oder Funktionäre aufschwingen, um die Wahrheit zu verorten. Das sind die Ayatollahs der Zensur in der Europäischen Union. Also das ist eben diese Selbstiranisierung, die da stattfindet mit diesen Meinungsmullahs, mit diesen Meinungsayatollahs. Und dass das bei den Medien also durchkommt, ist unglaublich. Bei vielen Parteien, die Zeitungen haben auch noch Musik gehört. Natürlich die alten, etablierten Zeitungen, die sehen jetzt im Staat einen Verbündeten, der ihnen hilft, gegen da Internetportale und neue Konkurrenten vorzugehen. Das ist ein gefährlich gouvernemental-medialer Komplex, der sich da abbildet. Der Sohn von Khamenei, von Ali Khamenei, Mojtaba, habe beste Chancen auf die Macht im Iran. Ja, kann dieses Regime bestehen? Es ist vermutlich doch ein bisschen stärker und mächtiger und auch mit entsprechenden Gewaltmitteln ausgestattet. Wir haben das als fürchterlichste gesehen bei diesen Demonstrationen. Das ist vermutlich nicht ganz so sturmreif, wie man möglicherweise gehofft hat, aber ist wahnsinnig schwierig zu sagen, natürlich von außen. Deshalb halte ich mich da mit Kommentaren zurück. Noch ein spannender Text heute Morgen in der Welt. So geriet der Iran unter die Herrschaft der Mullahs. Es ist eigentlich, soweit ich das sehe, immer das gleiche Muster in der islamischen Welt. Nach dem Zusammenbruch des Osmanischen Reiches, nach dem Ersten Weltkrieg, hat in der islamischen Welt eine Krise eingesetzt. Diese Länder waren ja immer schon etwas zerrissen zwischen Westen und Osten, zwischen Herkunft und Zukunft. Und dann haben sich eben unter diesem Eindruck, inspiriert natürlich von Atatürk in der Türkei, haben sich sehr viele Regierungen in der arabisch-muslimischen Welt dafür entschieden, einen westlichen Modernisierungskurs zu fahren, um an der Macht zu bleiben, weil sie natürlich gesehen haben, da diese Sultane und da die türkischen Paschas und wie sie alle hießen, die sind weggefegt worden, die sind gewissermaßen obsolet geworden, auf dem Abfallhaufen der Geschichte gelandet. Das wollten natürlich diese ins Aus und Braus lebenden Potentaten nicht. Also haben sie gesagt, wir verwestlichen uns, haben natürlich ihre Kinder an die entsprechenden Schulen geschickt und so weiter. Aber diese Verwestlichung, verkörpert durch Persönlichkeiten wie den General Nasser in Ägypten, aber auch andere, diese Persönlichkeiten haben eine Zwangsverwestlichung geradezu in den Augen eben der Konservativen durchgeführt, haben eben den Islam zu stark zurückgedrängt und zu heftig die Verweltlichung betrieben. Und dagegen hat sich dann ein grummelndes Ressentiment gebildet und im Iran ist dieser Konflikt auch ausgetragen worden. Und da gab es ja einen Diktator, kann man sagen, Mossadegh, der sich anschickte, das Öl zu verstaatlichen, was den Amerikanern nicht behagt, also hat man ihn weggefegt. Dann ist die Schah-Familie stärker an die Macht gekommen, Verbündete des Westens. Aber das hat eben bei den Religiösen, bei der ländlichen Bevölkerung, bei den Konservativen Widerstand ausgelöst. Und dieser Widerstand hat sich dann personifiziert in der Gestalt dieses Ayatollah Khomeini, der aus einem Vorort in Paris dann mit seinen Videotapes, das waren quasi seinen Tonbändern, sozusagen vor dem Internet, vor Twitter, seine Botschaft verbreitet hat. Und der wurde dann also von Millionen jubelnd empfangen, als er gekommen ist, und hat dann schon ziemlich bald seine harte Hand hier spüren lassen und gesagt, wir gründen hier eine Theokratie. Ich sage jetzt, wer hier der Chef wird. Also das hat einen rabiaten Umschlag ins Gegenteil gegeben, in den religiösen Fanatismus, könnte man sagen, oder Fundamentalismus. Übrigens ganz ähnlich, wenn auch anders, als beispielsweise Deutschland im 20. Jahrhundert. Deutschland schwankte ja immer zwischen Internationalismus, zwischen Weltbürgertum, europäischer Sendung und Rückzug auf die völkische Scholle, Nationalgefühl, all diese Dinge. Erich Kahler, ich habe es angesprochen, der große Kulturforscher, der diesen Zwiespalt untersucht hat. Und das ist ja im letzten Jahrhundert auch passiert, nach dem Ersten Weltkrieg. Da hat man es dann übertrieben mit der aufgepfropften Internationalisierung, Westorientierung in der Weimarer Republik, jetzt ganz einfach ausgedrückt. Und dagegen, verbunden natürlich noch mit den Regelungen des Ersten Weltkriegs und dem Schandfrieden von Versailles, dagegen hat sich dann eben das nationale Ressentiment aufgebäumt, wie das religiöse Ressentiment, könnte man vielleicht sagen, im Iran. Das heißt, wenn in einer Gesellschaft die Verbindung zwischen Herkunft und Zukunft zerreißt, wenn man die Mitte nicht findet, dann kann es eben knallen, das haben wir gesehen. Und das ist der Grund, das ist vielleicht auch der Punkt der Wahrheit dieser Mullahs. Und mit Bomben allein, mit Kriegen, mit Präzisionsbombenschlägen, auch ein interessantes Thema, das wir übrigens in der nächsten Weltwoche vertiefen, mit dem werden sie eben diesen Zwiespalt auch nicht zum Verschwinden bringen können. Und wenn jetzt alle säkularen Iraner jubeln und sagen, toll, jetzt müsst ihr denen noch den Rest geben, dann kann ich das verstehen aus deren Sicht. Aber ich frage mich als Nichtbeteiligter, als Außenstehender, ob man jetzt dieses Land zur Ruhe bringt, wenn man wieder ins andere Extrem verfällt. Das sind Fragen, die man sich stellen kann. Und sehr interessant, historische Grundlagen heute von Sven Felix Kellerhoff, den ich sehr schätze, in der Welt mit einem historisch ausgreifenden Artikel. So, jetzt ist noch etwas grundsätzlich geworden in unserer Sendung. Ich schließe ab. Ganz herzlichen Dank, dass Sie mir bis hierhin gefolgt sind.
Entschuldigen Sie, bevor Sie dieses Video nun wegklicken, was Sie eben gesehen haben, diese Art von Journalismus, die gibt es eigentlich in dieser Form fast nicht mehr auf dieser Welt. Rede und Gegenrede, die andere Sicht beleuchten, das ist die Weltwoche, unabhängig, kritisch und ja, auch gut gelaunt, weil wir eben glauben, dass selbst in den schlimmsten Abgründen immer irgendwo ein Lichtblick liegt. Wir beleuchten, was andere weglassen. Wir sprechen mit jenen, mit denen sich sonst niemand zu unterhalten getraut. Wir schreiben, was ist. Abonnieren Sie daher die Weltwoche. Jedes Abo ist eine Liebeserklärung an die Meinungsvielfalt. Denn unabhängiger Journalismus funktioniert eben nur mit unabhängig kritischen und vielleicht auch gut gelaunten Lesern. Sie sind der Grund, warum wir machen können, was wir eben machen. Alle Abo-Optionen finden Sie auf unserer Website www.weltwoche.de, sowohl für Print als auch digital und maßgeschneidert auch für Deutschland. Und wenn Sie bereits Abonnent sind, dann möchte ich mich an dieser Stelle einfach mal bei Ihnen bedanken und wünsche Ihnen nun viel Vergnügen beim nächsten Video.